Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute reden wir über das Thema, über das keiner reden darf, keiner reden will. Aber wir tun es trotzdem. Wir reden über Corona, kurz und knackig, mit Dr. Graf. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo Herr Dr. Graf, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Wahre Gesundheit. Man bemerkt ja, dass aktuell zu dem Riesenthema Corona äußern sich überwiegend Leute, die unabhängig sind, die selbstständig sind oder die auch schon eine gewisse Lebenserfahrung haben und somit auch nicht mehr so ganz so leicht zu beeinflussen sind und unabhängig vor allen Dingen auch finanziell. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben, auch über Corona zu reden. Im ersten Teil hat man ja auch schon gemerkt, da haben Sie auch Lust drauf, ja, weil es natürlich auch ein Thema ist, wo viel passiert und vielleicht auch viel Ungerechtes passiert, um das mal so milde auszudrücken. Wie soll man mit dem Thema anfangen?
Die jetzigen Impfungen, die wir zu der Corona-Geschichte erleben, sind eine wirtschaftliche Innovation. Die mRNA-Technik, die man auch schon länger kennt, hat sich jetzt salonfähig gemacht durch die Notverordnung. Und darauf plant man in Zukunft viele neue pharmazeutische Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel alle anderen Impfungen zu ersetzen, um das Aluminium loszuwerden. Und Therapien vor allen Dingen gegen Krebs. Sie können mit der Impfung Krebs auslösen, sie können aber auch damit Krebs therapieren. Das ist sehr innovativ, ist spannend, ist auch durchaus zu begrüßen. Aber eine systematischen Konfrontation, so wie wir das jetzt erleben, ist es nichts anderes als ein Tierversuch auf Menschenebene, um zu prüfen, wie die Verträglichkeit dieser Präparate ist. Eine Impfung ist es ja nicht, sondern es ist eine genetische Versuchsanordnung.
Das heißt,
Eingriff in unsere Gene.
Also offiziell darf man es Impfung nennen. Das ist ja so, per Gesetz ist das immer so 2009 beschlossen worden. Aber rein medizinisch gesehen ist es eine Gentherapie.
Genetisches Experiment. Schlicht und einfach. Zur Impfung wird es ja erst dadurch, dass der Bauplan für das Protein, gegen das das Immunsystem reagieren soll, gespritzt wird und dann in der Weiterentwicklung erst angeboten wird. Ne? Also wir haben ja kein direktes Antigen da in der Impfung wie bei allen herkömmlichen. Und wir sehen bis heute, dass da die Ergebnisse eher erschütternd und ernüchternd sind, ne? Weil wir bei dem Arbeitsmodell, was jetzt gewählt wurde, nämlich die Corona-Pandemie, es mit einem Virus zu tun haben, gegen das die Mehrheit der Bevölkerung Kreuzimmunität hat, weil wir Coronaviren schon lange kennen, die kommen schon Jahrzehnte vor und deswegen eben auch die Erkrankungszahlen relativ niedrig sind. Das wird immer auf 100.000 hin berechnet, ne? Auch wenn jetzt die Zahlen gerade wieder so in der sogenannten vierten Welle wieder steigen, so müssen wir doch davon ausgehen, dass wir jedes Jahr im November schon unsere Grippewellen haben. Das ist völlig normal. Und ich habe selbst in der Praxis mit solchen Familien zu tun, die davon erwischt sind. Und ich sehe, dass das in der Regel keine Probleme macht. Es haben immer die Probleme, die mit Vorerkrankung und noch, wie schon im ersten Teil beschrieben, mit ausführlichen Vorimpfungen belastet sind. Die haben damit Probleme, ne?
Man hat ja mitbekommen, dass da auf allen Ebenen ziemlich viel Angst geschürt wurde. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Das ist die beste Verkaufsstrategie. Mit Angst wird der Mensch gefügig, ne? Und legt sich kurzfristig da solche Dinge zu. Das ist schon lange bekannt, dass man damit am besten ködern kann. Und die Angst, die ist angekommen. Also ich sehe auch bei aufgeklärten Patienten von mir, dass sie ganz verunsichert sind, mit sich auf diese Krankheit einzulassen. Und letztlich berührt das ja jeden grippalen Fleck, auch die Influenza, wenn man dann wieder über die Grippeimpfung diskutiert, die im Gepäck oder im Anhang von der Corona-Impfung, dass wir da gar nicht drum herum können. Wir können uns die grippalen Infekte einfach nicht im Sinne von Eradizieren vom Leib halten. Das geht einfach nicht. Wir werden mit dem immer noch und weiter damit zu tun haben. Und Corona ist nun so ein ausgewähltes Beispiel mit einem ganz seltsamen, mit mehrfach seltsam anmutenden Hintergrundaspekten. Ne? Schon die Entstehung da in Wuhan, da wo das mit der höchsten Sicherheitsstufe geführte Militärlabor ist und wo man schon Patente sich hat verordnen lassen oder gesichert über Coronaviren. Wozu braucht jemand ein Patent über ein Virus? Ja, um an dem zu arbeiten, um an dem zu manipulieren. Ne? Und so sind so seltsame Fragen entstanden, ob da auch bewusst vielleicht etwas in die Welt geschickt wurde und immer wieder. Und dass das von langer Hand geplant ist. Das sind Fragen, die kann ich nicht klären, aber da verbietet man sich nicht das Denken. Und mit der Erkrankung selber, die Intensivstationen haben in jeder Grippewelle viel zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber in Deutschland sehen wir ja eine Kommerzialisierung unserer Krankenhäuser und dass die Intensivstationen, die kostenträchtigsten Abteilungen der Krankenhäuser sind, die von privaten Trägern gehalten werden, dass man die dezimiert hat. Man hat unheimlich viel geschlossen an Intensivbetten und dann entsprechend Personal eingespart. Und dann ist natürlich schnell der Alarmruf laut, und die Station ist voll, jetzt müssen wir handeln, ne? Anstatt die Betten wieder frei zu machen für Neuaufnahmen. Also diese Angstpropaganda, die ist eindrucksvoll. Und die hat auch zum Teil verheerende Ausmaße angenommen. Also ich habe hier so ein Lokalblatt, das hat jeden Tag ganzseitige Berichte über Corona und immer mit Alarmcharakter. Und der letzte Schrei ist jetzt, die Ungeimpften sind jetzt die Pandemie aufrechterhalten. Diese einseitige Diskriminierung. Ich bin der Ansicht, dass die Politik sich sehr schwer schuldig gemacht hat, diese Spaltung in die Gesellschaft reinzutragen, die letztlich sich jetzt austobt an geimpft und ungeimpft, ne? Oder kritisch oder unkritisch. Es muss im Prinzip jeder Mensch das Recht haben, sich seine Gesundheit zu wählen und auch das Recht zu entscheiden, ob er diese Impfung annimmt oder nicht. Das ist der Charakter von demokratischen Staaten, sonst sind wir in diktatorischen. Es ist ja so, dass diese Impfung weder die Krankheit verhindert, noch verhindert, dass die Krankheit weitergegeben wird. Und wenn dann nun argumentiert wird, ja, der Verlauf sei milder, erstens sprechen die neuen Belegzahlen der Intensivstationen dagegen, dass da immer mehr Geimpfte auftreten, die ja eigentlich geschützt sein sollten. Und die Entscheidung darüber, ob ich etwas, eine Maßnahme zulassen will, die zweifelhaft ist, aber mir eventuell eine Linderung verschafft, das ist ja eine persönliche Entscheidung, darüber muss ja nicht der Staat entscheiden oder der politische Gesundheitsminister. Also ich denke, ich bin da in einer schweren Glaubenskrise, was die Sinnfälligkeit unserer Demokratie dann noch im medizinischen Sektor hergibt.
Ja, das ist doch dann sozusagen der Idealvorstellung, dass eine echte Demokratie herrscht. Oder wenn wir jetzt uns die ganzen Lobbyverbände anschauen, die dort walten und schalten, dann muss man ja auch die Frage stellen, wer entscheidet denn wirklich im Sinne der Bevölkerung? Sind es die Politiker oder sind es dann doch die Konzerninteressen?
Die agieren ja grenzübergreifend, supranationalistisch, ne? Also insofern haben sich da machtvolle Strukturen gebildet, die mit viel Geld ausgestattet sind. Ich will aber noch auf einen besonderen Aspekt dieser ganzen Diskussion hinweisen. Wir haben vorhin ja über die Grippeimpfung noch gesprochen. Letztlich ist das ja auch eine Grippeimpfung, die Corona-Impfung. Wir haben eigentlich da die geringsten Schadenszahlen zu erwarten durch diese Erkrankung, auch wenn sie pandemisch laufen oder epidemisch. Die zweithäufigste Todesursache in unserem Land ist die Krebserkrankung und das geht in vielen Staaten so. Und wir sehen, dass die Krebserkrankungen zunehmen. Und bei Krebs fürchte ich, dass durch die Corona-Impfung eine Potenzierung stattfinden wird, dass wir mit immer mehr Krebserkrankten zu tun bekommen. Ich habe auch solche Fälle in der Praxis, die nach der Impfung in kurzer Zeit Krebs entwickelt haben oder schon therapiert waren und erneut krank wurden. Das sind natürlich individuelle Beobachtungen, die geben noch nicht viel her, aber ich habe hier so einen entscheidenden Kommentar von einem Krebsforscher, das ist der Matthias Heikenwälder aus dem, von dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Der hat folgenden Kommentar veröffentlicht: Zu krebsführende genetische Veränderungen sind häufig das Resultat von chronischen Entzündungen. Impfungen steigern ja die chronischen Entzündungen, die ich Ihnen erwähnt hatte. Durch chronische Entzündungen entstehen zellenschädigende freie Radikale. Wachstumsfaktoren regen beschädigte Zellen zum Überleben und Vermehren an. 90-95% aller Mutationen, das sind Veränderungen unserer Gensubstanz, die für die Krebsentstehung wichtig sind, entwickeln sich erst nach der Geburt. Zur Risikoprophylaxe, um das zu verhindern, zählen eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und sparsam UV-Licht. Und das, die Aussage, die da am Ende steht, ist, diese präventiven Faktoren können helfen, 70-75% aller Krebserkrankungen zu vermeiden, über den Weg, chronische Entzündungen zu reduzieren. Das heißt, wir können ohne diese Impfung eine wirksame immunologische Stabilisierung eher erreichen als mit der Impfung. Und dass wir mit der Impfung in ungeahnte Risiken geraten, nicht nur durch den Charakter, dass es in die Gene eingreift, dass diese mRNA, diese Boten-RNA die Zelle entert und dort für die Eiweißherstellung des Spike-Proteins sorgt. Selbst die Firma BioNTech hat zugegeben, dass aus ihrer Kultur, in der sie diese Dinge entwickeln, das sind E. coli-Zellkulturen, genetische Anteile dieser Bakterien sogar mit in dem Impfstoff haben.
Das fällt dann unter den Titel Reverse Transcriptase? Irgendwas in dem
Reverse Bereich? Transcriptase ist ein Enzym, das in beide Richtungen geht, also aus der DNA in die RNA überzuführen und von der RNA wieder in die DNA. Nun wird beteuert, nein, die BioNTech-Impfung, die geht nicht in den Zellkern. Aber die Fracht, die dann noch mit dabei ist, die Viren, die man da so noch toleriert, oder die genetischen Fragmente, die dann noch mitkommen, die können ohne weiteres reingehen. Und die Insertionsgefahr, das heißt, dass sich das einbaut in unseren genetischen Strang, ist zwar sehr, sehr klein, unter 1%. Aber sie ist immerhin gegeben, sie ist da. Und das ist besonders, wenn die Zelle sich teilt, ein Risiko, dass dann Insertionen stattfinden. Und das ist immer mit dem Risiko verbunden, dass daraus Krebsentwicklungen stattfinden. Also wir haben in unserer Gesellschaft kein Konzept gegen Krebs. Es gibt kein Konzept. Es gibt immer nur Diagnostik und Reparatur.
Zumindest kein offizielles.
Ja, es gibt ein paar Warnhinweise. Ne? Essen Sie keine Wurst und rauchen Sie nicht und solche Dinge. Aber dass man gesunde Haltung von Schwangerschaft anleistet, das ist ja gar kein Thema. Also diese drastischen Maßnahmen, die man gegen Corona entwickelt, die wünschte ich mir eher im Krebskonzept. Drastische Maßnahmen, Vergiftung von Lebensmitteln zu beenden, die unsere Luft toxisch frei zu machen. Also auf vielen Ebenen die Medizin, die mehr symbiotisch arbeiten sollte, anstatt antibakteriell oder antiviral. Es gibt so viele Dinge, die da wirtschaftlich, kommerzialisiert stattfinden und zu wenig die menschengerecht sind. Und auch tier- und pflanzengerecht, das muss man gleich dazu sagen. Es geht sozusagen um die Erhaltung unserer Umwelt in allen Belangen. Und unsere Innenwelt. Das, was in der Umwelt passiert, passiert in unserer Innenwelt genauso.
Die letzten Monate sind ja die ganzen Argumente für die Impfung zum Teil ja alle weggefallen. Also die Geimpften sind genauso ansteckend zum Teil. Sie können genauso krank werden, können auch einen schweren Verlauf haben. Und jetzt so einige der wenigen Argumente ist noch, was ich öfters höre, ist Long-Covid. Long-Covid, Long-Covid. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, es gibt schon, das wissen wir auch von den Influenzen, immer wieder Patienten, die sich nur zögerlich erholen und noch lange an Beschwerden mit Beschwerden zu tun haben in der Folgezeit, aber die sind beeinflussbar, sie sind behandelbar. Das ist völlig anders, wenn die entstanden sind, zum Beispiel im Rahmen von einer Beschädigung durch eine Impfung.
Danach fragt keiner, Long-Impfung fragt keiner.
Ja, es gibt ja nach offiziellen Statements, selbst im Fernsehen, der Herr Lauterbach hat das nochmal gesagt, die Impfungen haben keine Langzeitschäden, gibt's nicht.
Woher will er das wissen?
Ja, kann er gar nicht wissen, weil er hat ja keine Studien dazu im Überblick. Ne? Das ist einfach eine Behauptung. Das ist ja das Fatale, dass diese Dinge so gut geredet werden und dass da nicht genau hingeschaut wird. Also ich komme ja aus der Geburtshilfe und habe immer mehr auch mit Berichten zu tun, dass Kinder von geimpften Schwangeren vor der Geburt versterben. Solche Fälle kommen vor. Die sind natürlich in der Klinik, die sind ja nicht zu Hause. Das heißt, man entledigt sie dann von dem verstorbenen Kind in der Klinik. Und dann bleibt das unter dem Deckel der Klinik und wird nicht veröffentlicht. Da wird keine Meldung gemacht. Nein, die glauben doch nicht im Ernst, hat man meiner Hebamme gesagt, dass das mit der Impfung zu tun hat. Das wird einfach nicht gedacht. Es wird nicht angedacht.
Darf es nicht gedacht werden?
Wie?
Darf es nicht gedacht werden?
Ja, genau. Es darf nicht gedacht werden. Also, und so eine Hebamme, ich habe ja mit Hebammen viel zu tun, die ist natürlich eine Untergebene von dem Chef oder Prof oder wer da gerade Oberarzt ist. Und die hat sich die Meinung nicht zu erlauben. Das ist eine empörende Gegenreaktion. Aber es ist genau belegbar. 4 Wochen vorher geimpft, vorher gesundes Kind, gar nichts gewesen. Alle Parameter bei der nachfolgenden Untersuchung waren normal. Und das Kind verstirbt. Das lässt sich auch erklären. Weil durch das jetzt beginnende Impfen der Schwangeren, das war die selbstständige Impfkommission, hat das ja gut geheißen, ne? Auch von Stillenden. Was fatal ist, also ich kann nur davor warnen, hat ja Einfluss auf das Immunsystem der Schwangeren, die ja bewusst einen Teil ihres Immunsystems runterfährt, damit die Fruchtanlage unbeschädigt bleibt. Und wenn dieser Anteil, den sie runterfährt, stimuliert wird, und das wird er zum Beispiel durch die Keuchhustenimpfung, dann kann das fatale Ausmaße annehmen von bis hin zum Kindstod. Man sieht häufiger eher vorzeitige Wehen und Frühgeburtlichkeit und solche Dinge, das ist ja noch harmlos. Aber dass ein Kind im Mutterleib verstirbt, im reifen Zustand, das ist ein hochtrauriges Ereignis, hochdramatisch. Und sowas kommt vor heute. Wird aber, wie gesagt, nicht gemeldet, dann gibt es eben auch keine Schadenslisten. Wir gehen ja schon mit den Meldungen, die das Paul-Ehrlich-Institut rausgibt, schon mit einem Faktor mal 20 um, weil 5% Underreporting wird akzeptiert. Dass man also nur 5% gemeldet bekommt von dem, was real passiert. Dann müssen Sie also alle Daten mal 20 nehmen. Jetzt machen Sie das mal mit 1800 Todesfällen, die bis Oktober durch diese Impfung zustande gekommen sind. Dann haben Sie eigentlich das wahre Ausmaß dieser fatalen Impfaktivität. Denn das sind ja gesunde, in Anführungsstrichen, überwiegend gesunde Menschen, die da eine Prophylaxe erhalten sollen, ne? Eine Vorsorge, damit man sie irrtümlicherweise vor der Geschichte schützt, was ja gar nicht so der Fall ist. Also das ist schon ein sehr, sehr böses Spiel. Und mit der niedrigen Meldequote hat man natürlich immer so eine Rechtfertigung zu sagen, schaut doch, das wird doch gut vertragen. Da will man einfach nichts wissen. Das ist beim Impfthema, ist das so schon Jahrzehnte so, dass man bewusst wegschaut, gar nicht wissen will, was danach passiert. Nein, es wird nur einfach argumentiert, es gibt keine Langzeitwirkung. Und wenn man von Langzeitschäden redet, dann meinen viele, dass da irgendwie die Impfung da irgendwo an einem Organ einen direkten Schaden gesetzt hat. Das ist es ja gar nicht. Sondern der häufigste Mechanismus ist der, dass wir durchseucht sind von Herpesviren. Und diese Herpesviren haben nun die unangenehme Eigenschaft zu persistieren, also zu verweilen in unseren Nerven und sonstigen Strukturen. Und wenn jetzt eine Impfung kommt, dann werden diese Viren wieder geweckt und reaktiviert. Und dann sehen wir Krankheiten, die durch aus dem reaktivierten Virus sich erklären. Das beste Beispiel ist das Epstein-Barr-Virus. Das ist das, was das alte pfeifische Drüsenfieber-Virus, was da reaktiviert wird. Und wenn Sie mal in Wikipedia gehen und nur mal Epstein-Barr-Virus eingeben, welche Krankheiten die machen, dann finden Sie fast alles.
Was ja, so aktuelle Forschung weisen auch darauf hin, 2020, dass sogar auch MS Epstein-Barr-Virus
in Verbindung. Ja. Das ist ja eine so eine Geschichte. Ne? Heißt, MS kann aber ein EBV-Schaden sein, Epstein-Barr-Virus-Schaden sein. Und das ist unsere moderne Not. Unsere Langzeitwirkung ist sozusagen eine Beschädigung unseres Immunsystems und eine Wegqualität von schlafenden Viren, die wir in uns haben, das wissen wir ja schon seit langem, und auch von schlafenden Krebszellen, sogenannte Karzinome in situ. Dass Krebs sozusagen etwas ist, was in uns sein kann, ohne dass es ausbricht. Damit können wir ins Grab gehen, ohne dass es uns belästigt. Aber durch Impfung können diese Zellen geweckt werden. Das hat man schon aufgezeigt, experimentell.
Was tut man eigentlich aktuell den jungen Kindern an?
Ja, das ist jetzt der schlimme Auswuchs, dass man jetzt noch an die Kinder will. Und ich wundere mich, dass die Ständige Impfkommission da einknickt. Denn das ist ja, die haben ja die geringsten Probleme mit der Corona-Infektion. Das ist, kann ja nur eine politische Absicht sein, dass man sowas macht, um die Quote hochzutreiben, ne? Und mit dem Argument, nur eine hohe Impfquote würde das beenden. Und wir wissen, dass das nicht funktioniert. Das hat ja Israel schon vorgemacht. Man behauptet zwar, dass mit der Wiederholung der Impfungen auch in Israel die Zahlen wieder runtergehen würde, aber das ist das normale Infektionsgeschehen. Das hält nie lange an mit den Coronaviren. Auch eine Grippe, ne? Das haben sie 2 Wochen, dann sind sie meistens durch. Also da ist die Impfung ohne großen Einfluss, sondern im Gegenteil. Also Kinder in dieses Programm reinzunehmen, die bis ab dem 5. Lebensjahr, das ist für mich ethisch äußerst grenzwertig. Äußerst grenzwertig, wenn nicht verurteilbar. Und es fehlt noch, dass irgendwie Studien gemacht werden, dass man schon mit 3 Monaten damit anfängt. Durch welchen Sinn macht das überhaupt? Irgend so ein selektives Virus aus einem Pool von aber hunderten in Frage kommenden Erregern der Grippeerkrankung mit einer Impfung zu fokussieren, ne? Es ist schon längst nachgewiesen in Tierversuchen, auch bei Menschen, dass wenn ein Kind einen Virusinfekt durchmacht, dann erntet das einen breiten Abwehrschild gegen alle möglichen anderen Typen. Da gibt es diesen berühmten Mäuseversuch. Da hat man Mäuse kann man töten mit H1N5, mit diesem Vogelgrippevirus. Die sterben darunter. Wenn man aber den Mäusen ein H3N2-Virus durchmachen lässt, was harmlos ist und woran sie nicht sterben, und anschließend H1N5 wiedergibt, dann überleben sie. Dann haben sie die Qualität gewonnen, sich sogar gegen H1N5 zu behaupten. So, wenn man, jetzt hat man das noch weitergetrieben, man hat diese Mäuse auch gegen H3N2, gegen dieses harmlose Virus geimpft, dann hat man sie wieder einen anderen Grippevirus durchmachen lassen und dann mit H1N5 konfrontiert. Und dann sind die auch wieder gestorben. Das heißt, die Impfung ist eigentlich nur schädlich. Das breite Immunsystem der Kinder ist tauglich. Und zwar lebenslang, wenn man es nicht vor dem 14. Lebensjahr mit der Thymusdrüse beschädigt. Und danach kann man natürlich weiter diskutieren, ob man es überhaupt noch fortsetzt, ne? Also die wahre Gesundheit, so wie sich ihre Seite nennt, die erlangen sie nur, wenn sie komplett auf Impfung verzichten. Komplett, wir brauchen keine einzige. Es gibt grenzwertige Geschichten. Die Gelbfieberimpfung ist eine politische Impfung. Auf die zu verzichten heißt, sie können nicht einreisen. Die Hepatitis-Impfung, die Hepatitis-B-Impfung, die brauchen sie, wenn sie einen medizinischen Beruf haben, sonst können sie den vergessen. Das ist heute schon verklausulierter Berufsverbot, verklausuliertes Berufsverbot. Sie können niemals in die Medizin, wenn sie nicht geimpft sind. Und so setzt sich das fort, dass die Rötelnimpfung wird gemacht, weil es ja mal schwere Schäden gab. Und das geht sogar so weit, dass eine Studentin, die zwar Masernimmunität hat, aber an der Uni genötigt wurde, sich gegen Röteln zu impfen, weil sie die Immunität ihr fehlte. Obwohl jetzt das Vorkommen bei Schwangerschaftsbeschädigung, sonst ist Röteln ja eine harmlose Krankheit, längst nicht mehr aktuell ist. Überhaupt kein Thema. Jetzt haben wir mit den Herpesviren Schwangerschaftsprobleme. Naja, also das ist schon fatal. Und durch so eine Impfung begünstigt man die Herpesvirus-Problematik. Das sind alles Zusammenhänge, die einfach nicht, die müssen von den Medien müssen sie diskutiert werden und müssten auch dagegen gehalten werden. Aber die sind alle so auf einer Linie, das ist schon erschütternd.
Wie können wir noch die Eltern unterstützen, die sich bisher dagegen entschieden haben, ihr 12-, 13-jähriges Kind impfen zu lassen gegen Corona? Was können wir denen mit auf den Weg geben, dass sie standhaft bleiben?
Naja, nach wie vor kann ich immer nur verweisen, pflegen Sie einen gesunden Lebensstil, ne? Ernähren Sie sich mit biologisch geprüften, kontrollierten Lebensmitteln. Meiden Sie diese ganzen Pestizide, Insektizide. Vermeiden Sie Fleisch und Wurst und Milch, in extrem sogar Milchprodukte. Wie Sie, jeder kennt diese großen Zuchtanstalten von Tieren in Deutschland. Da wird sehr, sehr problematisch medikamentös eingegriffen, um da diese Zuchtanlage durchzubringen. Das essen sie natürlich mit dem Fleisch, das ist nicht zumutbar, ne? Das sind auch Wurzeln für immunologische Beeinträchtigungen. Dann passiert was in ihrem Darm. Mhm. die werden ja alle mit Sojaschrot gefüttert aus Brasilien, Argentinien, und da wird großflächig mit Dioxin gearbeitet und das taucht im Muskelfleisch wieder auf. Also da tun sie im Immunsystem das Gegenteil von einem Gefallen. Ne? Dann gibt es ja inzwischen schon eine Forschung über Medikamente, die man einsetzen kann bei Corona-Infektionen. Das betrifft vor allen Dingen die älteren Menschen, die sich nicht impfen lassen. Und da gibt es schon Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt natürlich auch da Problemmedikamente, wie zum Beispiel das Chloroxid. Damit muss man umgehen können. Also ich bin da kein Freund dieser Maßnahme.
Chlordioxid,
ja. Weil da Darmschäden daraus entstehen können. Man hat das Ivermectin als Präparat. Das ist ein antiparasitäres Mittel. Tierärzte brauchen das häufig.
Ganz kurz, warum kann ein parasitäres Mittel gegen Corona helfen?
Ja, das sind Erfahrungen, die man gemacht hat und über die Studien bestätigt hat, dass es Einfluss hat offensichtlich auf solche viralen Infektionen. Das ist so. Das Gleiche kennen wir von Artemisia annua. Das ist eine Pflanze, die bei Malaria hilft. Das ist das entscheidende Mittel heute bei Malaria. Und das hat erstaunlicherweise auch bei Corona-Linderung gebracht. Und das kann man sich als Tee zum Beispiel besorgen, ne? Ohne rezeptfrei. Das wäre eine schöne Hilfestellung für ältere Menschen vor allen Dingen. Und dann haben wir in der Homöopathie gute Erfahrungen in der Begleitung und Behandlung. Und wir haben uns da weltweit verabredet und übereinstimmende Dinge besprochen, die jetzt bei Corona helfen können. Da gibt es schon einen breiten Erfahrungsschatz, vor allem in Indien hat man da einen großen Überblick, weil man die Homöopathie auch als zweite Staatsmedizin zugelassen hat. Und hier werden wir ständig mit verboten und oder mit Kleinhaltung bedroht, ne?
Ja gut, Deutschland ist natürlich auch das einer der Pharma-Länder weltweit.
Genau.
Ich erinnere nur an IG Farben.
Ja. Ja. Und Aromastoffe.
Ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein andern Mal auch gerne über die Homöopathie insgesamt sprechen. Das finde ich auch ein super interessantes Thema.
Ja.
Und das Corona.
Ungeimpfte profitieren da sehr davon, ne? Ungeimpfte, Geimpfte auch, aber Ungeimpfte sind ja in ihren Selbstheilungsfähigkeiten wenig beeinträchtigt. Und Geimpfte sind in Selbstheilungskräften belastet durch die Impfmaßnahme, die ja nicht rückgängig zu machen ist. Sie können sie zu, wie du mit klarkommst, das ist ja immer die Botschaft. Ne? Entschuldigung, ich habe Sie hier unterbrochen.
Naja, ist gut. Es soll ja ruhig dynamisch sein.
Ja.
Ja, es gibt viel, viel noch anzusprechen zum C-Thema. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen auf der Seele liegt, was Sie noch unbedingt sagen sollten?
Es ist für viele Menschen nicht vorstellbar heute, soweit sind wir mit der Angstpropaganda, dass man ohne Impfung leben kann. Viele denken, das wird dramatisch, das wird problematisch. Den Mut kriegen Eltern eigentlich immer nur, wenn sie das bei ihren Kindern sehen. Und für sich selbst haben sie immer andere Argumente innerlich und vor allen Dingen eine Kollegenschaft oder Freundeskreis, der gerade heute so sehr aggressiv pro Impfen ist, ne? Und dadurch ganze Freundschaften in Krisen stürzt. Man soll sich davon nicht irritieren lassen. Natürlich, jetzt haben wir verschärfte Auflagen, die da wahrscheinlich wieder zunehmen werden, wenn jetzt da dieses Zahlenkonstrukt da wieder so bedrohlich wird. Irgendwann wird es darauf rauslaufen müssen, dass der Mensch mit seinen Grippen sich wieder arrangieren muss. Und nicht unbedingt da diese zweifelhafte Grippeimpfung sich zu erlauben, ne? Weil die ja nur 3-4 Erregertypen berücksichtigt bei einem Riesenpool, von dem die uns erfassen können. Das haben ja viele mitgekriegt, dass auch das Coronavirus tausendfach mutiert und sehr suspekt dann eine Delta-Variante fixiert. Ist auch ein bisschen komisch, ne? Klingt ja auch danach, dass man die auch ein bisschen stabilisiert hat. Also ich glaube, da sind wir in den Fängen einer unheilvollen Allianz von extrem reichen Menschen, einer Politik, die durch Lobbyismus zugänglich ist und eine Medizinerschaft, die ja daran gut verdient. Die sieht auch keinen Grund darin, das zu ändern. Aber es ist nicht geeignet für die wahre Gesundheit. Damit sind wir wieder bei ihrer Namensgebung.
Und ja, richtig.
Fühle ich mich eigentlich auch richtig, also diese Dinge hier zu sagen. Ne? Weil es geht darum, was können wir tun, um gesund zu bleiben. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben eine Überproduktion von landwirtschaftlichen Artikeln. Wir können uns jede Gesundheit leisten und wir machen so ein komisches Zeug.
Ja, es ist ja auch wirklich, es stehen auch krasse Wirtschaftsinteressen dahinter. Ich finde, wir haben schon wunderbaren Schluss erreicht. Ich möchte es auch heute erstmal dabei belassen. Ich denke, wir haben schon vieles Wichtiges gesagt.
Ja.
Und nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie auch so ehrlich und frei rausgesprochen haben. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen nochmal ein doppeltes Danke an Sie. Und wir bleiben in Kontakt und wir werden weitersprechen.
Bitte sehr.
Ja, danke.